Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Sommerpressekonferenz der Kanzlerin. Ein letztes Mal Fragen beantworten. Und dann ab in den Urlaub.
Ich klage nicht. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, wenn ich jetzt ein paar Tage Urlaub habe und etwas länger schlafen kann, aber ich klag überhaupt nicht.
Kaum Müdigkeit zu spüren bei Angela Merkel, trotz der anstrengenden Wochen mit EU- und NATO-Gipfeln, mit Seehofer-Streit, Regierungskrise. Was bei dieser Sommerpressekonferenz rumgekommen ist, das hört ihr in dieser Podcast-Episode des Updates. Dann ein virtuelles Experiment, über das wir sprechen, wie viele Menschen braucht man, um einen ordentlichen Genpool zu haben, um die dann alle zusammen zu weit entfernten Planeten zu schicken. Man braucht 49 Frauen und 49 Männer, heißt es in einer neuen Studie. Und wir haben das durchgespielt, hört ihr hier bei uns. Wir sprechen aber auch bei dieser anhaltenden Hitze über Schweißgeruch.
Jeder Mensch stellt ein eigenes Parfum her. Wir sind alle Parfümeure und machen einen Duft, der so spezifisch ist für einen Menschen, dass ihn kein anderer auf dieser Welt genauso hat.
Und dann noch was für die Krypto-Fans. Schweden will eine eigene staatliche Kryptowährung einführen.
Wir Schweden, wir waren ja immer schon super innovativ. Wir haben vor langer, langer Zeit mal das Papiergeld erfunden. Das kommt total aus der Mode und selbst Karten, die über Geschäftsbanken abgewickelt werden, sind womöglich nicht das Ding der Zukunft und da wir nicht irgendwann mal hinterherlaufen wollen, laufen wir wieder vorne weg.
Über die Pläne der Schweden sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Stockholm. Der Podcast des Updates vom 20. Juli 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Bis auf Bayern und Baden-Württemberg haben eigentlich alle Bundesländer jetzt Sommerferien. Es wird also auch langsam Zeit für die Politik, mal in die Sommerpause zu gehen. Aber vorher noch ein wichtiger Pressetermin für die Kanzlerin, die Sommerpressekonferenz. Angela Merkel hat sich rund 1,5 Stunden allen Fragen der anwesenden Journalisten gestellt. Danach hat sie jetzt quasi Urlaub. Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Panayotis Gavrilis war bei der Sommer-PK dabei. Panayotis, Angela Merkel hat ein paar turbulente Wochen hinter sich. Asylstreit mit Innenminister Horst Seehofer, Regierungskrise, EU-Flüchtlingsgipfel, NATO-Gipfel mit krawalligem Trump. Hat die Kanzlerin sich irgendeine Müdigkeit anmerken lassen?
Wenn, dann nur ein Müh. Also sie war ein wenig müde, hatte ich so den Eindruck, aber eigentlich hat sie das ganz gut weggesteckt, könnte man sagen. Also sie saß mit ihrem roten Blazer, der Saal war voll, Kameras überall. Und es war eigentlich, wenn man das auch vergleicht mit anderen Sommerpressekonferenzen, da war Business as usual. Also sie hatte am Ende noch zwischendurch auch noch Zeit zu scherzen. Also auf die Frage Trump oder Seehofer im Urlaub, wer soll da mit? Da hat sie gesagt, die Frage stellt sich nicht, Urlaub ist Urlaub. Also das war, würde man sagen, so Merkel gewohnt wie immer.
Dann kommen wir mal zu den großen Themen der PK. Asylstreit, wie hat sich die Kanzlerin dazu geäußert?
Das war ganz interessant, weil sie hat im Prinzip die sprachliche Verrohung, da hat sie gesagt, ja, es gab eine sprachliche Verrohung. Der Asylstreit in der Union, der hat auch ihrer Einschätzung nach Vertrauen gekostet und Politikverdruss erzeugt und sagte auch, der Ton in der Auseinandersetzung, der sei oft, Zitat, sehr schroff gewesen. Und daher müssten auch zum Beispiel künftig Probleme in anderer Tonalität gelöst werden. Und sie betonte,
dass mir das sehr wichtig ist, dass ich umso mehr versuche, auf meine Sprache zu achten, präzise zu sein. Natürlich auch versuche, dass die Fakten stimmen und dass durch Beispielgebung versucht wird, diesen Prozess einer gewissen, manchmal auch Verwahrlosung, würde ich sagen, ein wenig im Zaume zu halten. Weil ich glaube, dass es zwischen Denken, Sprechen und Handeln einen ziemlich engen Zusammenhang gibt.
Und da kann man schon daraus interpretieren, dass das so in die Richtung CSU ging, die ja da in den letzten Wochen bei dem sogenannten Asylstreit, da ging es ja auch um das Thema oder das Wort Asyltourismus zum Beispiel von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Also da hat sie indirekt Stellung genommen und das könnte man schon so als kleinen Seitenhieb in Richtung CSU werten.
Und das jetzt kurz noch vor der Sommerpause, also nochmal so ein Seitenhieb in Richtung CSU. Hat sie denn ihr Verhältnis zum Innenminister irgendwie angesprochen?
Ja, da gab es mehrere Nachfragen dazu. Sie hat so ein bisschen ausweichend geantwortet, aber im Prinzip hat sie ganz klar gemacht, so liebe Leute, ich bin hier die Chefin und ich bestimme die Politik und stellte auch nochmal klar in Richtung Horst Seehofer.
Für mich ist der Maßstab, dass Minister nur jemand sein kann, der diese Richtlinienkompetenz dann auch akzeptiert.
Genau, und vor diesem Hintergrund, da könne diese Zusammenarbeit, sagt sie, mit Innenminister Horst Seehofer, die könnte auch künftig funktionieren. Da gäbe es jetzt erstmal, also das hat sie so ein bisschen, könnte man sagen, runtergeschwiegen, hat gesagt, ja, wir hatten da Meinungsverschiedenheiten, aber das ist jetzt gelöst, wir haben einen Kompromiss gefunden, aber eben auch so beim nächsten Mal, da werde ich es vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen, nämlich ich habe hier das Sagen und das hat sie auch ganz klar heute auf dieser Pressekonferenz verkörpert.
Weiteres Thema bei dieser Sommerpressekonferenz, der NSU-Prozess. Merkel hatte ja mal den Opferfamilien des NSU-Terrors lückenlose Aufklärung versprochen. Jetzt ist das Urteil gesprochen worden. Was sagt Merkel? Ist jetzt mit dem Ende dieses Prozesses lückenlos tatsächlich alles aufgeklärt worden in Ihren Augen?
Nein, in ihren Augen ist es nicht aufgeklärt, nicht ausreichend aufgeklärt. Das hat sie zugegeben. Sie hatte ja, das hast du angesprochen, das Versprechen gegeben. Das war 2012 bei der Gedenkveranstaltung. Nämlich, sie hatte versprochen, die vollste Aufklärung, also eben auch die Rolle der Behörden aufzuklären. Und da gab es auch noch mal mehrere Nachfragen. Und da sagte sie heute auch noch mal dazu das.
Wie konnte ein so komplexes, schreckliches Vorgehen möglich sein, ohne dass die zuständigen Behörden es zwischenzeitlich gemerkt haben, längst aufgeklärt hatten? Und deshalb ist das ein sehr dunkler Fleck in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das ist überhaupt keine Frage. Und deshalb darf man das Kapitel auch nicht einfach schließen.
Also Kapitel nicht zu Ende. Sie betonte auch nochmal, dass auch sehr viel gemacht wurde, sehr viel getan wurde. Es gab Untersuchungsausschüsse in den Landesparlamenten, auch im Bundestag. In den Behörden gab es Veränderungen, sagte sie. Also das Kapitel sieht sie aber trotzdem noch nicht zu Ende. Es gibt noch Fragen, die offen sind. Und übrigens, Merkels Kapitel ist auch nicht zu Ende, wenn man da nochmal einen Satz zu verlieren kann, nämlich Fragen nach einem möglichen Rücktritt. Das fand ich interessant. Das kam so am Ende noch so zwei, dreimal auf. Die wollte sie nicht beantworten, was im Prinzip heißt, Rücktritt, nö, kommt für mich gar nicht in Frage.
Hat Angela Merkel bei der Sommerpressekonferenz gesagt. Und für uns dabei war Deutschlandfunk Nova-Reporter Panayotis Gavrilis.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer mir in diesem Programm öfter mal zuhört, der weiß, dass ich Bargeld hasse. Ja, würde gerne alles, immer und überall mit Karte zahlen. Und zwar nicht mit EC-Karte, sondern mit einer echten Karte, also mit einer Kreditkarte oder mit dem Handy oder mit der Uhr, was auch immer. Nur man lässt mich nicht in Deutschland, in diesem Geldentwicklungsland. Also schleppt man sich natürlich immer wieder zu irgendeinem Geldautomaten. Traumland für Leute wie mich, Schweden. Da zahlt kaum noch einer mit Papier oder Münze. Bargeldloses Bezahlen ist ganz normal. Und deswegen hat sich die Zentralbank jetzt überlegt, eine elektronische Währung, die E-Krone einzuführen. Das wäre dann nach Venezuela das zweite Land mit einer staatlichen Kryptowährung. Carsten Schmiester, unser Korrespondent in Stockholm. Was hat die schwedische Zentralbank da genau vor? Wie können wir uns die E-Krone vorstellen?
Die wollen einfach eine parallele Kryptowährung schaffen, aber im Unterschied zum Bitcoin eine, die doch noch unter staatlicher Kontrolle steht, die aber schon um die Geschäftsbanken herumgeht. Einfach weil Stefan Ingves, der Zentralbankchef, gesagt hat, wir Schweden, wir waren ja immer schon super innovativ. Wir haben vor langer, langer Zeit mal das Papiergeld erfunden. Das kommt total aus der Mode. Und selbst Karten, die über Geschäftsbanken abgewickelt werden, sind womöglich nicht das Ding der Zukunft. Und da wir nicht irgendwann mal hinterherlaufen wollen, laufen wir wieder vorne weg. Das ist mir lieber. Und daher diese Idee, ein Zwischenstück eben zwischen dem, was hier sowieso schon gang und gäbe ist, dass man praktisch ja Geld gar nicht mehr in der Hand hat, sondern nur noch auf der Karte. Ich habe es auch auf dem Handy über so eine App, die funktioniert. Das aber noch eine Stufe weiter trägt, nur eben nicht die Währungsgeschichte in die völlige Freiheit, Staatsfreiheit entlässt, wie das bei den Bitcoins dieser Welt ist.
Was wären denn die Vorteile einer solchen elektronischen Währung der Zentralbank? Weil der Nachteil ist ja definitiv, dass du erstmal die normale Krone in deine E-Krone wechseln musst.
Ja, aber das wird nicht so schwierig. Soweit ich das verstehe, das Ganze ist wirklich saukompliziert, wenn es eine staatlich gesteuerte Krone wird. Also eben nicht ein Bitcoin, für den man in diese Blockchains muss und den man als Passiver entweder sich kauft oder als Aktiver sogar generiert. Das ist hier alles anders. Die Vorteile sind, glaube ich, das sagen die schwedischen Zentralbanker so, dass Geldgeschäfte wesentlich schneller auch da abgewickelt werden können. Das geht eben nicht mehr über den Umweg Bank. Die Vorteile sind, dass das einfach eine alternative Zahlungsform ist, wenn das andere System mal ausfällt, wenn irgendjemand bei den Banken vielleicht hackt, dann hat man diesen Weg noch. Und dann, glaube ich, ist es so eine ganz allgemeine Annahme, oh wei, da gibt es einen neuen Trend. Wir müssen da unbedingt dabei sein und selber auch versuchen und lernen und gucken, damit wir nicht irgendwann total von gestern sind.
Jetzt ist es ja so, die Blockchain-Kryptowährungen ist quasi nicht zu hacken, aber Kryptos zu klauen, das ist schon sehr, sehr oft vorgekommen. Hunderte Millionen Dollar in Kryptos sind bereits gestohlen worden weltweit. Wie sicher wird denn die E-Krone sein?
Das weiß selbst die Reichsbank nicht. Und deshalb ist die E-Krone ja auch noch nicht beschlossen, sondern sie wird gerade richtig schön und gründlich durchdacht. Es gibt den Auftrag von Herrn Ingves, der gesagt hat, nicht nur sagt mir mal, wie es technisch funktioniert, sondern sagt mir auch ganz klar die Sicherheitsrisiken. Der weiß natürlich auch, dass das nicht super sicher ist, aber es wird am Ende abgewogen werden und dann kann er das auch nicht alleine beschließen. Dann geht das hier durchs Parlament. Aber so wie ich meine Schweden kenne, sind die schon mal positiv eingestellt, weil alles, was digital ist, ist hier ja erstmal gut und Datenschutz und Angst vor Klau ist nicht so weit verbreitet.
Hm. Beschreib doch nochmal, wie das aktuelle Zahlungsverhalten der Schweden ist. Also es wird eigentlich fast gar nichts mehr mit Bargeld bezahlt?
Wir haben 4 von 5 Transaktionen, die bargeldlos funktionieren. Du hast hier ganz normal natürlich deine Karte. Damit bezahlt man den Kaffee an der Ecke für umgerechnet 3 Euro Beträge, für die man in Deutschland, glaube ich, noch nicht die Karte unbedingt zieht. Damit bezahlt man hier die Obdachlosenzeitung. Damit bezahlt man in Bibliotheken, in der Staatsbibliothek zum Beispiel die öffentliche Toilette. Auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und dann eben die nächste Stufe ist Swish. Und andere Apps gibt es auch noch. Ich habe Swish, weil die von mehreren Banken entwickelt worden ist. Da gehst du zum Beispiel auf Flohmärkte mit und sagst, ich möchte jetzt dieses alte Glas kaufen, dann sagt er dir, okay, das sind 500 Kronen und wir tauschen die Handynummern aus und ich bezahle über die Handynummer. Das geht über einen gesicherten Modus. Ich muss mich da erst identifizieren mit Codewort oder mit meinem Fingerabdruck und dann kriegt er oder sie sofort das Geld überwiesen. Das ist total populär. Bargeld gibt es hier eben praktisch nicht mehr. Ich arbeite hier seit 2 Jahren und habe seitdem kein Geld mehr in der Tasche. Komm wunderbar klar. Die einzigen, die damit nicht klarkommen, sind kleine Kinder, die mal eben nebenan sich einen Lolli kaufen wollen. Das geht noch nicht. Und natürlich Rentner. Davon gibt es hier sehr, sehr viele. Und die tun sich wahnsinnig schwer mit diesem ganzen Elektrokram. Das heißt, am Supermarkt, da sieht man sie dann, wie sie noch Bargeld aus der Tasche nesteln. Und man sieht aber auch die Kassiererin oder den Kassierer Augenrollen.
Ja, aber ich finde, denen muss man dann irgendwie auch helfen. Vielleicht gibt es dann irgendwie einen Schlüsselanhänger oder sowas, mit dem sie bezahlen können. Und das muss irgendwie einfach sein. Aber das ist eine schöne Welt für mich. Schweden. Also Schweden führt eine eigene Cryptocurrency ein. Informationen waren das aus Stockholm von unserem Korrespondenten Carsten Schmiester. Man muss dazu sagen, es ist jetzt bisher nur mal der Plan. Es wird noch nicht eingeführt, es ist noch nicht entschieden.
Deutschlandfunk Nova Update.
Vor 500 Jahren, ne? Da wurde gelacht, als die großen Entdecker nach Westen aufgebrochen sind, um ein neues Land zu entdecken. Aber sie haben eins entdeckt. Und wenn heute Wissenschaftler im All eine zweite Erde suchen, dann werden sie auch oft nicht ernst genommen und ausgelacht. Der nächste Planet, der für so eine zweite Erde in Frage käme, ist nämlich Proxima Centauri b. Ein Flug dahin dauert so um die 6300 Jahre. Ist ein bisschen lang. Französische Wissenschaftler haben jetzt berechnet, wie viele Menschen man bräuchte, damit so ein Flug gelingen kann. Also man bräuchte 49 Frauen und 49 Männer, damit am Ende ein genetisch sauberes Team da oben ankommt nach all den Jahren. Martin Krinner hat sich jetzt mal überlegt, wie so ein Flug in die Ewigkeit aussehen würde.
Wir schreiben das Jahr, sagen wir mal 2050. Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Die Atommächte haben sich fürchterlich zerstritten. Und ein ganz mieser Virus peinigt die halbe Menschheit. Zu Deutsch, es läuft echt Kacke hier unten. Deshalb ist klar, wir müssen los. Wir brauchen eine neue Arche Noah. Ein Schiff, das die Menschheit rettet. Oder zumindest ein paar davon. Das sie wegbringt auf den nächsten, vielleicht lebensfreundlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, Proxima Centauri b. Entdeckt 2016 von einem Team von Astrophysikern, unter anderem von Ansgar Reimers.
Der Planet bekommt sicherlich mehr hochenergetische Strahlung von seinem Stern als die Erde von der Sonne, aber die Menge ist sicherlich nicht so hoch, als dass man von vornherein die Entwicklung von Leben ausschließen müsste. Und es bleibt die Tatsache, dass der Planet einfach der nächste Planet in unserer näheren Nachbarschaft ist und das macht ihn so spektakulär.
Tja. Aber das mit der Nähe, das ist relativ. In kosmischen Dimensionen ist das tatsächlich unsere Nachbarschaft. Aber um da mit unserer Technik hinzukommen, braucht man doch geschlagene 6300 Jahre. Um die 200 Generationen werden geboren, bis das endgültige Team den Planeten erreicht. Und da können 2-3 Leute schon mal miteinander in Streit geraten.
Also da werden einige Schwierigkeiten auftauchen. Wenn man sich so Menschen anguckt, Menschen haben ein paar Grundbedürfnisse, sich fortzupflanzen, aber auch eben Wissen zu gewinnen oder eben was Neues zu schaffen. Und gerade diese letzten beiden Aufgaben, die fallen zum Beispiel in so einem Szenario komplett weg.
Sagt die Psychologin Alexandra Hofmann, die beim österreichischen Weltraumforum untersucht, wie Gruppen auf kleinstem Raum, also zum Beispiel bei einer Mars-Mission, funktionieren. Und sie hat recht, was willst du auch machen in so einem Raumschiff? Der klassische Lebensentwurf, Haus bauen, Baum pflanzen, Buch schreiben, der zieht da ja nicht. Bleibt höchstens noch Kind zeugen. Aber wenn das die einzige Aufgabe im Leben ist, naja, und dann werden halt die mitgebrachten Bücher auch irgendwann überflüssig. Es besteht also die Gefahr, dass die Leute mit der Zeit komplett ziellos werden.
So die ersten 2, 3 Generationen, die wissen noch, wo die herkommen vielleicht und auch, was deren Mission ist. Was aber dann sich verliert, ist so diese Idee von der Herkunft, diese Idee, warum machen wir das überhaupt und was ist eigentlich das Ziel? Und das heißt, man hat, wenn man sich jetzt mal die 100. Generation vorstellt, dort eine ganze Gruppe voller Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, von wo sie fliegen und nach wo sie fliegen.
In dieser Gesellschaft werden sich dann ganz neue, für uns noch gar nicht vorhersehbare Machtstrukturen entwickeln. Mit ganz neuen Werten.
Man guckt natürlich, wer ist so der coolste, wer ist so der nicht so coolste Mensch. Auch bei der Wahl von Sexualpartnern, wer ist der schönste Hahn im Korb sozusagen.
Und weil die große Aufgabe der Mission ja heißen würde, haltet euren Genpool sauber, stellt sich die Frage, beachten die Leute nach 1000 Jahren noch den ursprünglichen Plan, wer hier mit wem darf? Die Passagiere auf unserer Arche werden also ein hartes Los haben. Sie dürfen nichts lernen, ob sie da, wo sie hinwollen, überleben können, das ist ungewiss, und sie verbringen ihr ganzes Leben in einer winzigen Kapsel im weiten, leeren All.
Es gibt zwar Essen, aber das ist vielleicht irgendwie rationiert und vielleicht auch irgendwie nicht ganz gesund, und wenn wir die Tür aufmachen, sind wir tot. Ich glaube, das macht nochmal was anderes, es macht nochmal so ein ganz anderes Angst- und Sicherheitsgefühl bei einem Menschen.
Und sorgt dafür, dass unter den 100 bis 200 Leuten an Bord reihenweise Psychosen entstehen, vielleicht ganz krude Religionen und seltsame Weltanschauungen. Na, das klingt jetzt nicht gerade nach einem verlockenden Abenteuer, oder?
Auf gar keinen Fall mitfliegen. Ich finde es erstens zu schön auf dieser Erde und ich glaube einfach, also ich halte diese Mission, so wie sie jetzt einfach nur mal berechnet wurde, für überhaupt nicht realistisch.
Okay, einverstanden. Aber?
Aber es ist trotzdem gut, dass wir darüber nachdenken, weil ich glaube, dass uns das so auf Fragen, das, was menschlich ist und was Menschen brauchen, nochmal zurückwirft. Und die sind irgendwie ganz sinnvoll, sich zwischendurch mal zu stellen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach, was duftet das zurzeit im Bus oder in der Bahn oder auch im Büro bei der Hitze. Da läuft er in Mengen, der Schweiß. Und das Schöne ist, jeder hat seine eigenen. Ne? Der Geruch kann entscheidend sein, ob uns jemand riechen kann und auch umgekehrt, ob wir jemanden riechen können. Aber wie entsteht eigentlich unser Duft und unser Schweißgeruch? Klären wir mit dem Geruchsforscher Hans Hatt. Herr Hatt, erstmal, wie entsteht Schweißgeruch?
Also der Schweißgeruch entsteht zum Teil durch Drüsen, die in unserer Haut stecken und die sozusagen diese Duftmoleküle auch produzieren, aber zum großen Teil auch durch die Bakterien, die unseren Körper an der Oberfläche besiedeln. Also beide tragen ganz entscheidend zum Schweißgeruch bei. Und dann kommt natürlich noch das Essen dazu. Das heißt, jeder kennt den Knoblauch, also man kann da auch noch den Schweißgeruch mit durch das Essen beeinflussen.
Unterscheidet sich denn eigentlich der Schweißgeruch, je nachdem, was es für ein Schweiß ist, ob es jetzt ein Sportschweiß ist oder einfach nur, weil es heiß ist oder weil ich Angst habe?
Ja, also es gibt natürlich den normalen Schweiß, der nur sozusagen aus Wasser überwiegend besteht. Der wird von den sogenannten Exkrinen, heißen die Drüsen, hergestellt. Die können nur Wasser produzieren, das riecht nach gar nichts. Und wenn ich jetzt also richtig sportle und schwitze, dann werden diese Drüsen eben hauptsächlich angeschaltet, damit man eben viel Wasser an der Oberfläche hat und Wasser verdunstet und damit kühle ich meinen Körper ab. Aber der eigentliche Schweiß, den wir überwiegenderweise abgeben, vor allem im Achselschweiß, auch in Genitalregionen, der riecht eigentlich immer. Denn da geben eben diese zweiten Typen von Schweißdrüsen eben ihren Duftanteil mit hinein. Und das ist ganz wichtig für uns Menschen. Es ist ja schade, dass wir den Schweiß so unangenehm finden, hat wirklich nur mit unserer Erziehung zu tun. Es gibt genetisch oder sonst im Tierreich außer uns niemand, der Schweiß nicht leiden kann. Also wir wurden erzogen dazu von Eltern, du schweißelst, du stinkst, jetzt wasch dich mal. Aber dieser Duft, der eben dann diesen stinkenden Charakter hat, der ist natürlich von hoher Bedeutung auch für unsere menschliche Kommunikation.
Sagen Sie mal ein Beispiel. Also jeder Mensch hat so seinen eigenen individuellen Duft erstmal, richtig?
Genau, also jeder Schweiß besteht also aus diesem Wasser natürlich. In dem Wasser sind zum einen natürlich, ist ein Parfum gelöst. Das heißt also, jeder Mensch stellt ein eigenes Parfum her. Wir sind alle Parfümeure und machen einen Duft, der so spezifisch ist für einen Menschen, das ihn kein anderer auf dieser Welt genauso hat. Also ein olfaktorischer Fingerabdruck nennt man das auch in der Wissenschaft. Und der beruht also auf unserem Genhintergrund. Das heißt, unsere Gene tragen zu diesem Schweißgeruch bei. Wir können quasi die Gene des Mitmenschen riechen. Und das ist dieser persönliche Schweiß, der auch bei der Partnerwahl natürlich eine große Rolle spielt. Mhm. Weil wir über diesen Duft eben den richtigen Partner, den genetisch passenden Partner finden können.
Aber da passiert ja total viel unbewusst. Also man merkt, man kann jemanden riechen oder man kann eben nicht jemanden riechen, weil unser Geruchssinn dann doch nicht so ausgeprägt ist, wie zum Beispiel bei Hunden, die natürlich Tausende, Millionen Menschen unterscheiden können.
Genau, die Hunde können genau an diesem individuellen Körpergeruch, den jeder Mensch hat, können die verschiedenen Menschen unterscheiden. Aber es gibt eben zusätzlich zu diesem speziellen Körpergeruch, gibt es eben auch noch einen Duft, der im Schweiß ist, der uns am meisten unangenehm erscheint. Das ist so ein bisschen, ja, dieser schweißige, dieser fettige, ranzige, saure Duft, den man so abgibt im Schweiß. Der kommt nun ganz exklusiv von den Bakterien an der Oberfläche. Damit haben wir eigentlich gar nichts zu tun und frischer Schweiß hat den auch nicht. Also wir geben Fettsäuren ab und die fressen diese kleinen Bakterien an und machen kleine Fettsäuren draus und die gehen in die Luft und die riechen dann so komisch.
Und die sind bei allen gleich? Also das
die
ist
sind jetzt, eigentlich bei allen gleich, das ist so die übliche, aber die einen haben mehr und die anderen weniger. Also es gibt Leute, die produzieren von diesen stinkenden Fettsäuren unglaubliche Mengen, ja, und die anderen eigentlich ganz wenig. Hängt ein bisschen von den Bakterien ab, die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich bei uns auf der Oberfläche. Und die produzieren im Übrigen auch noch eine dritte Sorte von Duftstoffen, nämlich das können sein wie Fliederanteile oder Rose oder Zimtanteile. Mhm. Also ganz verrückte Düfte, die man überhaupt nicht vermuten würde im Schweiß, die werden auch von diesen kleinen Mikroorganismen gemacht, sodass also auch die zusätzlich noch zu Unterschieden im Schweiß beitragen.
Kann ich denn irgendwie meine persönliche Duftnote verändern, indem ich zum Beispiel bestimmte Dinge esse? Sie haben vorhin den Knoblauch schon mal angesprochen.
Genau, also die Nahrung spielt auch eine Rolle. Also ein Karnivore, würde ich jetzt mal biologisch sagen, also ein Fleischesser, der so richtig ordentliche Steaks jeden Tag mal zu sich nimmt, der riecht im Körpergeruch ganz anders als ein Vegetarier oder gar ein Veganer. Das heißt also, die Produkte, die beim Essen in unserem Darm produziert werden, die gehen auch ins Blut über und über das Blut in den Schweiß und werden damit auch ausgeschieden. Also Hunde können so zum Beispiel sozusagen ganz einfach so Steakesser von Vegetariern unterscheiden. Die können aber auch Leute unterscheiden, die in drei verschiedenen Kinos waren. Das wurde auch schon gemacht. Der eine hat einen Liebesfilm angeschaut, die anderen einen Horrorfilm und der dritte einen Sexfilm. Und ein Hund kann jeden am Duft erkennen, in welchem Film er war. Das heißt also, wir haben auch Emotionen, die den Schweiß noch beeinflussen, den Schweißgeruch. Also so wie Sie vorher schon gesagt haben, Angstschweiß kann man riechen, ja. Aber auch Erregungsschweiß oder sexuellen Schweiß, das riecht alles wieder ein bisschen anders. Und wenn man eben eine geübte Nase hat, dann kann man die tatsächlich auch unterscheiden.
Geruchsforscher Hans Hatt von der Ruhr-Uni Bochum über Schweiß. Riecht manchmal nach Flieder, Zitrus oder einfach unangenehm, haben wir gelernt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2 Jahrzehnte lang war Krieg. Im Nordosten Afrikas, zehntausende Menschen sind gestorben im Krieg zwischen dem kleinen Eritrea und dem großen Äthiopien. Zwischen den beiden Ländern Funkstille dann und plötzlich Frieden. Die Präsidenten haben sich getroffen. Der eritreische Präsident ist ins Nachbarland gereist und hat seinen äthiopischen Amtskollegen umarmt. Diese Woche dann die ersten Direktflüge von einem Land zum anderen. Was das alles für die Menschen in Äthiopien und Eritrea bedeutet, darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin für die Region Linda Staude in Nairobi. Linda, die Bilder, die hier bei uns aus Eritrea und Äthiopien ankommen, von diesem allerersten Direktflug, auf dem die Passagiere wirklich ausgelassen auch feiern. Was bedeutet dieser Frieden für die Bevölkerung der zwei Länder?
Ja, man muss wissen, dass Eritrea und Äthiopien ja mal in der Vergangenheit eins waren. Und das heißt, wir haben Familien, die auf beiden Seiten der Grenze leben und die gezwungenermaßen durch den Konflikt, den blutigen Konflikt der letzten 20 Jahre, sehr, sehr schwer nur überhaupt Kontakt miteinander halten konnten. Es gab keine Telefonverbindung, natürlich gab es keine Flugverbindung. Das heißt, wenn man tatsächlich von Äthiopien nach Eritrea wollte, dann musste man einen riesen Umweg über Dubai machen. Das kostet alles sehr viel Geld. Das heißt, da sind Menschen zusammengekommen, die haben sich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und man kann sich vorstellen, was das ist. Also auf dem Flug, das war Jubel, das war Party, da wurde Champagner getrunken, da wurden Rosen verteilt. Aber auf dem Flughafen, als die Menschen sich dann getroffen haben, ja, da sind die Tränen geflossen, weil das ist einfach ein Erlebnis. Und einer hat es auf Facebook so formuliert, wie nach dem Mauerfall in Deutschland, als die Menschen sich dort das erste Mal wieder sehen konnten.
Wie schön. Dieser jahrzehntelange Krieg, hat er nicht auch Hass und Vorurteile gegenüber der jeweils anderen Bevölkerung Bevölkerung in Äthiopien und Eritrea geschürt? Also es ist ja auch viel Propaganda gemacht worden, oder ist jetzt alles einfach Friede und Freude?
Also ich glaube, dass das gemeine Volk, sage ich jetzt einfach mal, dass die wenig Probleme miteinander haben und hatten. Das ist sicherlich eine Sache, die auf staatlicher Ebene gelaufen ist, wo natürlich auch Hass geschürt worden ist. Aber ich glaube, das ist unten einfach nicht so wirklich angekommen, weil man muss wissen, es gibt zum Beispiel an der Nordgrenze Äthiopiens zu Eritrea, da gibt es ein Flüchtlingslager, wo eritreische Flüchtlinge untergekommen sind, die dann in der äthiopischen Bevölkerung jetzt gerade in letzter Zeit leben konnten. Und ich meine, diesen Austausch und diese Verwandtschaft, diese kulturelle Verwandtschaft, die sprachliche Verwandtschaft, das hat es einfach gegeben. Und ich glaube, das kann durch 20 Jahre Scharmützel an der Grenze auch nicht aufgehoben werden.
Du hast die Flüchtlinge gerade angesprochen. Hier in Deutschland gibt es auch einige Flüchtlinge aus Eritrea, die vor allem vor dem unbefristeten verpflichtenden Militärdienst in Eritrea geflohen sind. Jetzt, wo der Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea vorbei ist, was wird sich für die ändern?
Ja, das ist jetzt eine wirklich spannende Geschichte, weil Eritrea hat ja diesen National Service, der eben nicht nur Militärdienst war, sondern der auch Zivildienst war. Eritrea hat viele von diesen jungen Leuten eingesetzt in Ministerien, in der Verwaltung, weil sie einfach fast nichts gekostet haben und Eritrea es sich nicht leisten konnte, diese Dienste mit richtigen, in Anführungszeichen, Beamten dann einfach zu bezahlen. Da hängt viel von diesem National Service ab und die Begründung dafür war immer, ja, wir haben ja Krieg mit Äthiopien. Dieser Krieg ist nun seit 2 Wochen vorbei fast. Und was jetzt daraus wird, das muss man sehen, weil es hat vorsichtige Versuche gegeben, im Jahre 2015 schon den National Service zu reformieren. Also die Gehälter sind erhöht worden. Man hat gesagt, man versucht sich an diese 18 Monate, die ursprünglich mal vorgesehen waren, dafür zu halten, was nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Aber jetzt ist einfach der gesamte Grund, der offizielle Grund für den National Service weggefallen. Und da müssen wir jetzt abwarten, ob diese Reformen, auf die jeder hofft, nun kommen.
Hier scheint es ein bisschen so, als wäre dieser Frieden total plötzlich gekommen. Ist das so?
Er war schon ziemlich plötzlich, weil er hing vollständig von dem neuen äthiopischen Premier ab, Abiy Ahmed. Der ist ja nun erst im April überhaupt ins Amt gekommen, nach 2,5 Jahren Protesten in Äthiopien, wo der Notstand aufgerufen war, wo die Demonstranten blutig zusammengeknüppelt worden sind. Das war einfach nicht mehr haltbar, die Situation in Äthiopien. Und Abiy Ahmed war derjenige, der da wieder Frieden schaffen wollte. Er ist der erste Premier, der aus der Volksgruppe der Oromo kommt, die da die ganzen Jahre protestiert haben gegen Unterdrückung, gegen Vernachlässigung. Und er hat ein Reformtempo vorgelegt, das war wirklich beeindruckend. Das war im Inland schon so. Also er hat weitergemacht, die politischen Gefangenen zu entlassen und all solche Sachen und eben diesen Frieden innerhalb Äthiopiens zu fördern. Aber er hat auch als eine seiner ersten Amtshandlungen dieses Friedensangebot an Eritrea gemacht. Und das ist eine Kehrtwende der äthiopischen Politik um 180 Grad, weil Äthiopien hat die letzten 20 Jahre gesagt, nein, dieses internationale Abkommen oder diesen Schiedsspruch über den Grenzverlauf, um den der Konflikt ja ging, den erkennen wir nicht an. Wir lassen unsere Truppen auf offiziell eritreischem Gebiet. Und er hat jetzt gesagt, nein, wir ändern das und ich werde meine Truppen abziehen. Er hat es noch nicht gemacht, das müssen wir noch abwarten. Aber das war ein Angebot, was wirklich überraschend kam.
Eritrea und Äthiopien haben nach langen Kriegsjahren endlich Frieden. Über die Bedeutung und Auswirkungen des Friedens und den ersten Direktflug dort zwischen den Ländern hat Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Linda Staude berichtet.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das, was ihr hier hört, das ist der Sound des brasilianischen Dschungels im Amazonasgebiet. Und das ist der Ton eines Videos, das die brasilianische FUNAI-Stiftung gemacht hat. Die setzt sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein in Brasilien. Und in dem Video sieht man, wie ein sehr spärlich bekleideter Mann mit einer Axt einen Baum schlägt. Rahel Klein aus unserem Team, man sieht diesen Mann aus einigen Metern Entfernung und auch eigentlich nur von hinten, aber die Aufnahmen werden als ziemlich spektakulär bezeichnet. Was ist an dieser Aufnahme so besonders?
Ja, weil dieses Video eben einen Mann zeigen soll, der auch als der einsamste Mensch der Welt bezeichnet wird. Der Mann auf dem Video ist ungefähr 50 Jahre alt und der soll eben der letzte Überlebende seines Stammes sein und seit 22 Jahren komplett alleine im brasilianischen Dschungel leben. Lange wusste man nicht, ob er überhaupt noch lebt. Und diese Aufnahmen sollen eben jetzt die ersten seit Ende der 90er Jahre sein, die von ihm gemacht wurden und die auch zeigen, dass es ihm anscheinend gut geht.
Ja, aber trotzdem irgendwie eine traurige Geschichte, die einen berührt. Wieso lebt er ganz alleine im Dschungel?
Der lebt ganz allein im Dschungel, weil er zu einem kleinen Stamm gehört hat. Es gibt in Brasilien laut der Funai-Stiftung mehr als 100 kleinere Stämme, die eben völlig isoliert von der Außenwelt leben. Und der Stamm dieses Mannes, der wurde 1995 von Farmern ermordet. Er ist der einzige Überlebende aus diesem kleineren Stamm. Und der soll seitdem eben ganz alleine im Dschungel leben, mit Pfeil und Bogen jagen gehen und sich selber versorgen. Und weil er selber so kleine, so knapp 2 Meter tiefe Löcher gräbt, entweder versteckt er sich da vor Menschen drin oder er fängt Tiere mit diesen Löchern, hat er auch den Namen Man in the Hole.
Und was weiß man sonst über den Mann?
Ja, nicht viel. Man weiß nicht, welche Sprache der spricht, zu welchem Stamm der genau gehört hat. Und er lässt auch niemanden in seine Nähe, will keinen Kontakt zu anderen Menschen. Die Funai-Behörde hat ihm aber in der Vergangenheit ein paar tausend Hektar Land um seine Wohnhütte herum, hat sie zu geschütztem Territorium erklärt, damit er da eben in Ruhe jagen und leben kann.
Also ihr seht auf diesem Video tatsächlich nur eben diesen Mann so leicht von hinten. Er hackt an diesem Baum rum. Wenn ihr euch das Video ansehen wollt, müsst ihr einfach nur Man in the Hole eingeben und dann findet ihr es relativ schnell.
Deutschlandfunk Nova Update.
Dieselautos sind böse, natürlich. Das wurde uns jetzt lang genug eingeredet, auch wenn es nur die halbe Wahrheit ist. Ist aber jetzt auch egal, denn jetzt sind auch die Benziner böse. Maike Rosenplanter aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was hat die Autoindustrie denn da jetzt schon wieder angestellt?
Der Spiegel berichtet, dass die deutschen Autobauer nicht nur bei Dieselfahrzeugen versucht haben, sich abzusprechen, um eine wirksame Abgasreinigung zu verhindern, sondern eben auch bei Benzinern. Über Jahre hinweg habe es Verabredungen gegeben, schärfere Abgasgrenzwerte zu bekämpfen und den Einsatz von Partikelfiltern zu vermeiden.
Okay, sonderlich überraschend finde ich es nicht, aber woher hat der Spiegel die gefestigten Fakten, die Informationen?
Die hat er von der EU-Wettbewerbskommission. Und zwar habe die EU-Kommission in den Unterlagen, die Daimler, BMW, Porsche, Audi und VW ihr zur Verfügung gestellt hätten, dementsprechende Hinweise gefunden. Ausgewertet wurden aber auch noch die Unterlagen, die bei Durchsuchungen beschlagnahmt worden waren. Demnach sollen die Manager der Unternehmen, die für die Motoren verantwortlich sind, schon 2009 entschieden haben, dass der Einsatz eines Partikelfilters beim Ottomotor unbedingt vermieden werden solle. Das steht in den Protokollen von gemeinsamen Arbeitskreisen. Und diese Partikelfilter sind ja dazu da, um den Ausstoß von Feinstaub zu begrenzen.
Und was sagt die EU-Kommission dazu?
Die will jetzt laut dem Bericht prüfen, ob die Hersteller mit den Absprachen möglicherweise gegen Wettbewerbsrecht verstoßen haben. Außerdem wird geprüft, ob die Autobauer damit den Einsatz von wirksamen Filtersystemen um Jahre verzögert haben. Das ist ja dann auch eine umweltrechtliche Geschichte. Und dann laufen ja auch immer noch die Ermittlungen zu den Absprachen bei Dieselautos.
So, und jetzt wahrscheinlich nicht sehr überraschend, aber was sagen die Hersteller, die Autohersteller dazu?
Ja, wenig überraschend sagen die gar nichts. Ja. Sie wollen sich wegen der laufenden Untersuchungen der Wettbewerbskommission nicht äußern.
Der Spiegel berichtet, dass es Absprachen in der Autoindustrie nicht nur zu Dieselautos gegeben hat, sondern auch zu Benzinern. Die EU-Wettbewerbskommission untersucht die Vorwürfe jetzt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.